Willkommen zu AgrarScience Wissen Kompakt, den Podcast der HBLV Raumberg Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder. Schön, dass Sie dabei sind. Heute sprechen wir über die Zukunft der Rindfleischmärkte, national, europäisch und global. Mein Gast dazu ist Diplom-Ingenieur Werner Habermann. Er ist Geschäftsführer der AG Rind und der EZG Gut Streitdorf in Niederösterreich. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Marktstrukturen, Produktionsentwicklungen und auch den Herausforderungen, welche die Rindfleischbranche berühren. Lieber Werner, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich dabei sein darf. Freut mich.
Werner, vielleicht gleich die Einstiegsfrage. Warum ist gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, über die Zukunft der Rindfleischmärkte zu diskutieren?
Ja, wir befinden uns in einer sehr spannenden Zeit. Wir haben hier lange sehr steigende Rindfleischpreise gehabt. Eigentlich ein Rekordniveau, das auch unsere Betriebe gebraucht haben, um überleben zu können. Die letzten Wochen hat sich der Rindfleischmarkt etwas gedreht, erst unter Druck gekommen, und wir haben Preisrücknahmen, die wir eigentlich in diesem Ausmaß nicht kannten. Ja. Das heißt, für die Zukunft müssen wir auch aus der Konsequenz der Vergangenheit lernen, wie wir diese Märkte besser aussteuern können und wie wir hier langfristig auch ein höheres Preisniveau für unsere Betriebe erreichen können.
Wir sind jetzt im April 2026 und schauen wir jetzt einmal 10 Jahre zurück. Und wie hat sich der Rindfleischmarkt auf europäischer Ebene vielleicht ein bisschen global verändert und auch Österreich?
In Österreich ist jahrelang die Produktion, vor allem im Jungstierbereich, zurückgegangen. Das sind fast ein Viertel der Produktion ist hier verloren gegangen.
23% habe ich gelesen, ist der Rindfleischabsatz oder die Produktion seit 2015 in Österreich zurückgegangen.
Das ist korrekt, ja.
Auf europäischer Ebene?
Auf europäischer Ebene ist eine ähnliche Entwicklung, aber unterschiedlich zwischen den einzelnen Ländern passiert. Wir haben hier in den letzten Jahren einen starken Produktionsrückgang in Deutschland, in Frankreich gehabt, steigende Produktion in Polen. Das war da eigentlich der gegensätzliche Trend, aber generell gilt hier auch europaweit. Die Produktion wurde zurückgefahren, ganz anders als der globale Trend. Hier wurden die Bestände vor allem in Südamerika, Argentinien und Brasilien massiv aufgestockt, oder auch Länder, die wir nie im Fokus hatten, auch Indien hat die Produktion gesteigert, oder auch im asiatischen Raum China hat hier die letzten 10 Jahre die Produktion gesteigert. Also zusammengefasst, wir haben global eine konträre Entwicklung, als wie wir in Europa haben.
Europa ist eigentlich Selbstversorgung nicht mehr gegeben, ist haben wir noch bei 100% im Schnitt.
Wir sind ungefähr leicht, wir werden als gesamtes Europa leicht runter sein. Und der Rindfleischkonsum in der Welt ist ja gestiegen. Ja. Das ist ja eben das Gegensätzliche, was immer in Europa passiert. Also wir ziehen uns zurück, wir haben weniger Konsum, produzieren weniger, und auf der Welt wird aber mehr konsumiert und mehr produziert. Vielleicht nur ein Beispiel. In Österreich haben wir derzeit einen Rindfleischkonsum von circa 9,5 bis 9,8 Kilogramm. In Argentinien in manchen Regionen bis zu 78 Kilogramm. Also da sieht man eigentlich, wie diametral das auf der Welt ist, ja.
Aber man kann schon sagen, und das sind auch die Prognosen zeigen, ist, der Rindfleischkonsum global wird in Zukunft steigen.
Der Rindfleischkonsum global wird steigen, ja. Das ist auch darin geschuldet, dass vor allem im asiatischen Raum durch steigenden Wohlstand es auch in ist, hier mehr Rindfleisch oder generell mehr Fleisch zu konsumieren. Oder auch im afrikanischen Raum steckt der Rindfleischkonsum. Und auch natürlich aus religiösen Gründen, wissen wir auch, ist Rindfleisch ja weltweit auch hier steigend. Das stimmt uns auch für die Zukunft durchaus positiv, was die Marktentwicklungen und die Preisentwicklungen betrifft.
Jetzt schauen wir ein bisschen zu den Trends und den Unterschieden in den Märkten Österreich und unsere Nachbarländer. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen, auch zur Entwicklung?
Also am Markt ist es uns gelungen, hier die letzten 15 Jahre durch diese Entwicklung von Qualitätsprogrammen den Markt zu differenzieren.
In Österreich?
In Österreich, ja. Mhm. In Österreich. Früher war Rindfleisch Rindfleisch und eigentlich ist die gute Ware exportiert worden und der Rest ist in Österreich geblieben. Das hat sich komplett gewandelt. Wir haben hier durch die klare Entwicklung der Qualitätsprogramme immer aufbauend auf das Armegütesiegel, das ja für uns einen sehr hohen Stellenwert in Österreich hat und das wir auch zur Absicherung brauchen und auch weiter forcieren müssen. Hier eine gute Differenzierung des Rindfleischmarktes hat das uns gebracht. Wir haben heute Regionalprogramme, Bioprogramme. Wir differenzieren zwischen den Kategorien Jungstier, Calvin, Ochs, Jungrind, Kalb. Also wir haben hier, es ist uns hier wirklich sehr viel gelungen.
Jetzt möchte ich was dazu sagen, weil ich einmal Danke sagen muss. Die AG Rind hat dazu sehr viel beigetragen in Österreich. Ich war in der Anfangsphase mit dabei, wie wir in Gumpenstein zusammengesessen sind vor 30 Jahren. Und jetzt ist das Ergebnis sichtbar. Also ich glaube, da ist sehr viel gelungen. Oder wir waren ja früher, in der Anfangsphase waren wir immer unter den bayerischen Preisen und das hat sich dann gewandelt, oder?
Das hat sich gewandelt. Ein Erfolgsmodell ist natürlich auch, hier österreichweit einen zentralen Ansprechpartner als AG Rind zu haben, der eine Erzeugergemeinschaft ist. Ich glaube, das ist schon ein Erfolgsmodell, das andere Länder nicht haben. Dadurch ist es uns auch gelungen, hier größere Kunden wie den Lebensmitteleinzelhandel, Großhandel, aber auch zum Beispiel McDonald's hier in der Qualitätssicherung zu betreuen und die wollten immer einen Ansprechpartner haben und das ist uns durch die AG Rind eigentlich gelungen. Ja.
Trotz vieler kleiner Betriebe und trotz weniger Abnehmer, wenn man wenig Schlachthöfe, weniger Handelsmarken.
Nein, es hat ja nichts. Auch eine, und wir haben kleinstrukturierte Betriebe in Österreich, das ist so. Wir holen im Durchschnitt wahrscheinlich von den Betrieben bei einem LKW, wenn da 25 Rinder oben sind, können hier 12 Betriebe angefahren werden. Ja? Also das gibt's in anderen Ländern ja nicht in Umfeld. Also das ist eine Besonderheit in Österreich. Also das und ohne diese Marktbündelung hätten wir auch diese Stellung am Markt nicht erreichen können.
Das hat auch sehr viel Wertschöpfung in die Landwirtschaft gebracht, kann man so sagen.
Das hat Wertschöpfung gebracht, weil wir natürlich hier der Motor sind. Wir machen hier Preiszuschläge aus. Wir notieren ja öffentlich Preiszuschläge, wo letztendlich ja nicht nur unsere Betriebe profitieren, sondern 100% der Landwirtschaft, weil wir eben diese Transparenz haben, hier mit Qualitätszuschlägen zu arbeiten.
Wie viel bildet ihr in der AG Rind ab der Betriebe? Kann man sagen, ihr habt 40% der Produktion in der Hand oder 50% oder wo liegt sie ungefähr?
Wir haben circa 35% über Gesamtösterreich, ja. Unterschiedlich in den einzelnen Regionen. Da gibt es Regionen, da ist der Marktanteil 60, in anderen ist er 20. Also das differenziert sehr stark.
Jetzt schauen wir ein bisschen auf die Nachbarländer. Wir haben jetzt geredet, in Österreich gibt es viele Qualitätsprogrammschienen. Wie schaut es in den Nachbarländern aus, auch in unseren Exportländern?
Nein, es ist ja eigentlich komplett differenziert zu sehen. Ja, Deutschland hat hier auch sehr stark nachgeholt die letzten Jahre, muss man sagen. Also das Modell, das wir in Österreich hatten, zum Beispiel mit dem Gütesiegel mit geboren, gemästet und geschlachtet in Österreich für einen Lebensmitteleinzelhandel, da wurden wir lange von ihnen belächelt. Mittlerweile haben sie das auch, also bis zu 5x.de, also die sind diese Strategie auch gefahren. Dann gibt's natürlich die klassischen Exportländer wie Tschechien oder Polen, die hier regional einen sehr niedrigen Konsum haben, aber rein für den Export produzieren. Polen ist eines der bemerkenswerten Länder in der EU. Die haben die Produktion hier professionalisiert die letzten Jahre und haben auch Exportmärkte bearbeitet, die wir nicht hatten. Speziell die Türkei ist ein extrem wichtiger Exportmarkt für die Polen geworden. Mhm. Die haben die letzten Jahre sehr stark nach in die Türkei exportiert. Ist auch ein Grund, warum die Preise bei uns so gestiegen sind, weil sie damit den europäischen Markt entlastet haben. Ja. Und wenn diese Lieferkette unterbrochen wird, wie es die letzten Wochen war, aufgrund außerordentlicher Umstände des Krieges, dann sind die natürlich sofort wieder am europäischen Markt. Ja. Mhm. Und sind unsere Konkurrenten in Italien oder in Deutschland oder in anderen Ländern, weil sie einfach billig anbieten. Ja. Also es gibt hier eine klare Teilung zwischen den großen Exportländern und denen, die was fürs Inland produzieren. Mhm. Und Deutschland ist ja mittlerweile meines Wissens auch in der Eigenversorgung unter 100% mein Rindfleisch, also beim Jungstier. Die waren immer drüber. Ja.
Wenn man unter 100% oder rund um 100% ist, das bedeutet ja auch dann gewisse Gefahren am heimischen Markt. Oder wir versuchen ja im Schweinebereich zum Beispiel deutlich über den 100% in Österreich zu bleiben, um nicht sozusagen billige Importe in größerem Ausmaß hereinzubekommen, oder?
Ja, also wenn ich einmal eine Versorgung von 80%, dann habe ich ein Problem, weil ich weder die Versorgungssicherheit noch habe. Und wir haben das in den Krisen ja gesehen, vor 4-5 Jahren in der Corona-Krise, hat ja auf einmal auch die Landwirtschaft das Versorgungssicherheit hier einen Stellenwert bekommen. Das Problem ist, dass es relativ schnell in Vergessenheit gerät. Also jetzt redet keine oder eigentlich wenige Konsumenten mehr davon, weil die Warenkörbe sind voll, es ist immer alles verfügbar derzeit. Ja. Mhm. Das ist sicher hier ein Grund, warum das auch mit hineinspielt. Wenn man aber unter 80% kommt, ist man auch interessant für andere Länder hier, dass man ein Importland wird. Und gerade jetzt im Zuge der Mercosur-Diskussionen ist das natürlich ein massives Thema, weil damit durch die Importware die heimische Produktion unter Druck kommt und auch die Preise hier wieder unter Druck kommen am Ende des Tages. Also das Problem zu lösen, zu glauben, man produziert weniger und das heißt, der Preis steigt unendlich, das ist es nicht, weil irgendwer auf der Welt produziert es und der wird es immer billiger produzieren können als wie wir, weil sie größere Strukturen, größere Einheiten und profitabler arbeiten
können. Das heißt, die Qualitätsstrategie ist die einzig mögliche, oder? Wir können wahrscheinlich nicht mit der Menge reagieren.
Also für Österreich, für uns ist es die Qualitätsstrategie hier im Inland, den Markt zu bedienen. Und da haben wir noch ein Riesenpotenzial. Also der Lebensmitteleinzelhandel ist hier sauber. Also dort liefern wir eigentlich nahezu nur Österreich.
Der Außerhausverzehr, oder?
Aber im Außerhausverzehr haben wir noch ein Riesenpotenzial. Da gibt's alle Herrenländer derzeit im Großhandel, was hier angeboten wird. Und dort ist natürlich schon eine Tendenz, dass hier die Billigkäufer immer mehr werden. Ja, also das ist mit dem kämpfen wir derzeit, weil sie uns natürlich auch hier im Inland unter Druck bringen. Ja,
das heißt, und Kennzeichnungsverpflichtung wäre ein großer Wunsch für euch, ja, oder?
Ist eine jahrzehntelange Forderung, die wir hier hoffen und die wir brauchen werden. Wir brauchen sie, gerade im Zuge der Mercosur und Australien-Freihandelsabkommen, ist es meiner Meinung nach nur eine Fairness und diese Fairness haben einerseits die Bauern und die Konsumenten verdient. Weil der Konsument soll entscheiden, wo er sich im Teller kauft. Jetzt weiß er es zu 70%, 80% nicht. Und für den Bauern ist es, dass er zu gleichen Bedingungen produziert wie andere. Also das kommt hier auch noch dazu. Also wir werden das brauchen, um hier die heimischen Betriebe aufrecht zu halten, in der Produktion zu halten und hier einen fairen Wettbewerb zustande zu bringen. Ja.
Ich möchte noch du hast über Polen gesprochen, ich möchte auch ein bisschen was über Irland von dir hören. Wenn man sich das anschaut, die haben ja auch einen sehr hohen Exportanteil, die bestimmen auch relativ viel mit in Europa. Welchen Weg geht Irland?
Vielleicht die Zahlen, Polen hat, glaube ich, 320% Eigenversorgung, Irland hat 800-900%, also die sind mit Abstand die größten, hatten aber schon einmal 1200, muss man sich vorstellen, Eigenversorgung. Die Iren haben ein bisschen anderes System wie wir, die sind ja sehr stark in der Weidehaltung, es ergibt auch die Topografie des Landes und haben als Hauptfokus den Markt des Vereinigten Königreichs, also England, liefern dort sehr viel, schlagen aber auch immer wieder in Europa auf. Also speziell im Herbst haben die aufgrund der Weidesaison ein massives Überangebot. Das taucht in Deutschland, in Italien auf und hat in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass auch hier die Preise unter Druck gekommen sind, weil sie aufgrund der Menge und der Produktion billiger waren wie wir. Man muss aber fair sein, die Iren haben eine gute Qualität. Also das wäre ja unfair, über die Qualität zu schimpfen. Ja. Hat sich aber das letzte Jahr, wie diese Preisentwicklung dynamisch nach oben war, waren auch die Iren einer der teuersten in Europa. Also die sind auch mit diesem System mitgefahren. Und der englische Markt ist natürlich interessant für einen aufgrund der Nähe. Und der englische Markt ist unterversorgt mit Rindfleisch. Da ist es natürlich auch immer spannend, inwieweit sich hier Handelspolitik auswirkt. Speziell wenn die USA hier wenn die Engländer hier Rindfleisch aus den USA zollfrei nehmen müssen, dann wirkt sich das auf den europäischen Markt indirekt aus.
Weil die Iren dann,
mehr zu uns reinliefern. Also diese Dinge hängen sehr stark zusammen, nämlich weltweit, und haben auch immer Auswirkungen auf Österreich.
Jetzt schauen wir weltweit. Du hast es angesprochen. Schauen wir Richtung Nordamerika, bleiben wir jetzt bei der USA. Die USA hat aber eigentlich auch eine rückläufige Produktion, oder?
Die Amerikaner haben die niedrigsten Rinderbestände seit 50, 60, 70 Jahren, wahrscheinlich seit ever.
Warum? Wie kann man sich das erklären?
Das sind zwei, drei Punkte. Das eine ist natürlich, in Amerika ist es sehr stark, die Mutterkuhhaltung im Freien, vor allem in Texas und diesen großen Produktionsländern, ja, und Endmast den Feedlot. Wenn hier, und das war in der Vergangenheit durch Trockenheit, hier die Bestände reduziert werden müssen, weil einfach das Wasser nicht da ist und die Futtergrundlage fehlt, dann bauen die Bestände ab, weil es ja gar nicht anders geht. Mhm. Du kannst dort nicht Futter irgendwo weit herbeischaffen. Und das ist passiert. Mhm. Also die haben in diesen Regionen Trockenheit gehabt. Die waren auch die letzten Jahre in der Wirtschaftlichkeit nicht ganz oben. Mittlerweile haben sie einen der höchsten Preise weltweit. Also man sieht, das funktioniert immer, Produktion abbauen. Mhm. Nachfrage ist da, die Preise steigen massiv an. Ist derzeit so? Und wie interessant das zusammenhängt, ist auch, jetzt hat der Trump, obwohl er ja nur mehr Zölle eigentlich verhängen will, die Zölle reduziert für Importware aus Argentinien, ja. Das heißt, die können zollfreie Rindfleisch nach Amerika liefern, damit die Steaks für die Amerikaner nicht zu teuer werden, ja. Das passiert derzeit. Wobei es interessant ist, in Amerika kostet Steak mittlerweile, glaube ich, für einen Amerikaner das Doppelte wie in Österreich, ja. Also, die haben natürlich eine Steak-Kultur, klar, das war immer schon mal Marmorierung, und die haben auch eine Top-Ware, das darf man nicht sagen, ja. Aber auch das entwickelt sich derzeit, also man sieht, wie die Dinge überall weltweit zusammenhängen.
Jetzt gehen wir schon weiter. Südamerika, Brasilien und Argentinien und Mercosur-Länder. Was kannst du dazu sagen?
Wird eine Herausforderung für uns. Weil diese zusätzlichen Quoten, was zollfrei hereinkommen, sind ja im Summe von der Gesamtproduktion, von der EU-Produktion, da kann man sagen, das ist lächerlich, das sind 2%, aber man muss wissen, dass es nur Edelteile sind. Ja, es kommt jetzt keine Verarbeitungsware von Argentinien, Brasilien herein, weil das essen selber und das ist nicht lukrativ. Also es kommen nur Edelteile, Filet, Rostbraten, Beret rein, die hochpreisigen Stücke. Wenn ich das aber auf die Menge umrechne, sind es trotzdem 20% der Steaks oder der Edelteile von der Gesamtproduktion. Vom Verbrauch her, also hat hier eine Auswirkung. Punkt 1, Punkt 2 ist, dass die Brasilianer natürlich für den Produzenten, die haben weniger als die Hälfte des Preises, den wir in Europa haben. Ja. Das heißt, die sind schon wesentlich billiger und auch die Argentinier sind billiger und das hat natürlich schon in der Wettbewerbsfähigkeit für uns ein Nachteil. Ja. Sprich, der Großhandel hat immer wieder das Interesse, hier was also billige Aktionen mit Südamerika zu machen und die Wirte kaufen es auch.
Wird es für die Südamerikaner zurzeit nicht lukrativer sein, nach Indien zu exportieren, nach China zu exportieren, in die USA zu exportieren, als in nach Europa?
Na, es hat sich schon etwas verändert die letzten Jahre. Die haben sehr stark diesen Markt China und Indien und diese Länder bedient. Nur Europa ist trotzdem, auch wenn wir es nicht glauben, vom Wohlstand her und vom Preisniveau noch immer interessant. Okay. Ja. Weil wir natürlich heute halt ein sehr hohes Preisniveau haben und da haben sie immer noch die größte Wertschöpfung. Man muss es so, da verdienen ja viele mit. Ja. Da gibt es einen Bauern, dann gibt es einen Schlachthof, einen Zerleger, dann gibt es einen Importeur, der dockt irgendwo in Amsterdam an, dann gibt es wieder einen Großhändler, einen Verteiler und bis die Seite bei einem Metro, Transcamé oder Wedel am Ende des Tages landet, da ist ja eine Riesenkette. Mhm. Das ist ja nicht so wie bei uns, dass gesagt, boah, Erzeugergemeinschaft, Schlachthof, Großhandel, sondern das ist ja.
Und die wollen mitverdienen.
Ja, jeder, ne, gratis wird es keiner machen. Ja, das ist
Gott
auf der
sei
Welt
Dank
so. Ja.
So kann man sagen, weil sonst hätten wir ein Problem.
Sonst
oder?
Hätten wir noch mehr Probleme. Also, wir haben es aber schon gemerkt, dass die Brasilianer speziell derzeit sind sehr billig. Also das ist schon die ersten Vorboten.
Sie wollen den
diese
Markt
Quote,
ein bisschen erobern, oder?
Die wollen wieder zurück. Mhm. Sie wollen hier verstärkt in den Markt hinein. Und es gibt schon Aktionen, da kostet das brasilianische Schiff wird die Hälfte von uns an. Mhm. Also das ist natürlich ja, ohne Herkunftskennzeichnung lukrativ für Wirte, das so zu machen. Ich muss ja nicht draufschreiben.
Gleichzeitig brauchen wir die Landwirtschaft für den Tourismus und genau, wir wollen aber die Produkte nicht verkaufen dann,
das
oder?
Das ist immer das Gegenteil. Ich sag das Beispiel immer ganz gern. Ich gebe dir 4, 5 Sterne, also wurscht, ob es in Tirol oder in den Bergregionen ist. Nebenbei die gepflegte Kulturlandschaft, dass die Kurmer da mal und die Almen da sind, das braucht jeder, weil sonst kommen denn die Touristen nicht. Aber wenn es um einen Rindereinkauf, um einen Fleischeinkauf geht, dann ist die Kur immer nicht mehr so interessant wie vielleicht irgendwas, was von Brasilien nicht die Hälfte kostet. Ja, ja.
Da haben wir schon Hausaufgaben zu machen oder da brauchen wir einen besseren Zusammenhalt, oder?
Also da glaube ich, appelliere immer wieder hier an die Hotel und an die Gastronomie hier, die Dinge gemeinsam zu entwickeln. Und ich glaube, es geht ja auch. Es ist ja nicht so, dass das nicht funktionieren kann. Es gibt ja hier sehr viele, die konstruktiv sind. Man muss die zusammenfassen und hier ein Modell ausarbeiten, dass das einfach funktioniert.
Und dass die anderen sozusagen hinten bleiben und dann nachziehen, oder?
Die müssen nachziehen. Mhm. Und nur dieses Bürokratiemonster immer hinstellen. Also das lasse ich nicht mehr gelten. Es gibt Modelle, heute in der Schweiz oder in Frankreich oder in Schweden, das funktioniert. Ja. Mhm. Mhm. Im Zuge der Digitalisierung kann ich heute das kein Problem sein. Also es kann mir keiner erklären, dass er jeden Tag die Speisekarten nicht ausdrucken muss. Ja. Mhm. Nur wegen der Herkunftskennzeichnung, das ist ein Blödsinn. Ja.
Ja. Jetzt haben wir uns ein bisschen angeschaut, Südamerika, die Märkte insgesamt. Und es war in den vergangenen 10 Jahren so, dass jetzt eigentlich der Absatz Europa weltweit gestiegen ist. Die Preise sind in den letzten zwei Jahren in Europa deutlich gestiegen im Rindfleischbereich. Wir haben uns alle gefreut. Und du hast jetzt vorher gesagt, wie wir zusammengekommen sind, es ist jetzt ganz eine spannende Zeit. Wir haben jetzt aktuell wieder den Golfkrieg und wir haben im Spritbereich ein angekündigtes Versorgungsproblem und das wirkt sich jetzt aktuell auf den Rindfleischabsatz bei uns aus. Erklär uns das ein bisschen.
Ja, die letzten Wochen sind die Preise hier doch sehr stark unter Druck geraten. Es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist natürlich, wir haben sicher ein Konsumthema auch in Österreich mittlerweile. Das ist bei den Leuten angekommen. Wenn man permanent in den Nachrichten hört, dass alles teurer wird und der Sprit, die Spritkosten steigen und ich gebe ein Hunderter mehr aus im Monat für Sprit, dann an der Theke entscheidet er, kauft er ein Kilo Rindfleisch, ein Kilo Schweinefleisch oder Geflügelfleisch. Ja? Und Rindfleisch ist teuer geworden für den Kunden, das ist so. Und da merken wir aktuell, dass gespart wird. Also es ist ein Konsumthema im Inland. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass es uns als Erzeugergemeinschaft gelungen ist, hier die Preise europaweit, Österreich im Vergleich zu anderen Ländern, an die Spitze zu bringen. War gut für unsere Betriebe, hat aber jetzt den Nachteil, dass wir in kürzester Zeit wieder exportwettbewerbsfähig werden mussten, was wir ja früher immer von Februar bis Juni haben wir massiv exportieren müssen, ja, weil es im Inland nicht verkaufbar war. Es war die letzten 1-2 Jahre egal, da hast du in Europa und überall alles verkaufen können zu hohen Preisen. Da war es wurscht. Mhm. Das hat ein bisschen diesen Markt verzerrt. Jetzt ist es wieder so. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Märkte bedienen, die wir nie mehr bedient haben. Sprich Italien, Mazedonien, Deutschland oder Drittländer, wo wir hinfahren müssen.
Was sind Drittländer?
Na, indirekt auch in die Türkei, Schweiz. Schweiz ist ein hochpreisiges, aber nur für Schlachtkühe. Mhm. Also das kommen wir mit Stieren nicht hin.
Warum?
Weil die haben Importkontingente und importieren. Kuhfleisch liefern wir sehr viel. Also das hat sich extrem gut entwickelt. Ist auch ein Grund, warum wir heute das Kuhpreisniveau haben, das wir haben. Und Edelteile bedienen sie sich der Südamerikaner. Dort liefern die Argentinier und Brasilianer, also die haben auch Quoten. Also da kennen wir preislich nicht mit, ja. Mhm. Und das ist eben jetzt passiert, dass wir wieder in kürzester Zeit exportfähig werden mussten, um den Markt zu räumen, dass die Schlachthöfe wieder verkaufen haben können, ja. Mhm. Das hat sich jetzt wieder nivelliert. Mittlerweile ist es so schwierig zu prognostizieren, weil wir nicht wissen, was in 4, 5 Wochen ist, ja. Mhm. Und da hat natürlich auch ein Krieg eine Auswirkung, die man so auch nie gesehen hat, weil die Polen ja auch sehr viele Richtung Türkei geliefert haben, die Türkei auch eine Drehscheibe im Rindfleischverkauf Richtung arabischen Raum war, und wahrscheinlich auch indirekt in den Iran und diese Länder geliefert hat, und diese Lieferketten sind nicht unterbrochen worden, somit sind auch die Polen wieder mehr am italienischen Markt und der ist schon aufgeschlagen und das Preisniveau europaweit musste sich wieder finden. Mhm. Halt um 60, 70 Cent niedriger als wie nur vor einem Monat, ja. Also diese Dynamik, mit der sind wir derzeit konfrontiert.
Gehen wir ein bisschen auf Österreich. Jetzt sind die Preise über längere Zeiträume gestiegen und gleichzeitig ist das Angebot zurückgegangen in Österreich. Also irgendwie, wenn man sozusagen in die Bauern und Bäuerinnen hineinhört, unsere Rindermäster, und das habt ihr ja gemacht mit einer Befragung, sind sie sehr verhalten, kann man es einmal so sagen. Einige sind ausgestiegen, einige haben es vor in Zukunft, ein paar möchten schon vergrößern und ausweiten. Kannst du uns zu eurer Umfrage ein bisschen was sagen? Ich glaube, die ist sehr wichtig, auch, damit man ableitet daraus, was braucht's, damit wir in Zukunft diese Wertschöpfung im Land erhalten.
Na, bei dieser Umfrage ist eines klar vorgekommen, der Betrachtungszeitraum der Wirtschaftlichkeit, also das Einkommen, das muss ja immer 10 Jahre zurückschauen. Ja? Und das haben die Bauern natürlich getan. Und da war ein Punkt, warum nicht investiert wurde, oft gehört wurde auch die Wirtschaftlichkeit. Ja? Mhm. Dass wir mit unseren Strukturen, die wir in der Mast haben, eigentlich nicht überlebensfähig waren. Ja? Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass die Bürokratie in Summe oder diese fehlende Planungssicherheit auch ein Thema ist, weil wenn ich sage mal, das Thema Vollspalten, ja, ist ein kontroversiell diskutiertes bei den Konsumenten anders wie in der Landwirtschaft. Fakt ist, dass wir in der Rindermast 80% der Betriebe Vollspalten haben. Mhm. Der hier, wenn man da hinausschaut, in Tullnerfeld oder in den Regionen im Ort drinnen ist, das heißt, der kann nicht auf die grüne Wiese bauen und einen Strohstall bauen. Also der kann auch nicht umbauen in Wahrheit, ja. Und durch diese Verunsicherung haben viele gesagt, wer weiß, was kommt, investiere nicht. Und wenn einmal Investitionsrückstau ist, dann mag der nicht mehr. Ja? Dann sind die Kosten zu hoch und der Angebot kriegt, dass er sagt, aus, ich lasse es. Ja? Mhm. Also das ist ein Punkt. Der dritte Punkt ist natürlich, das ist ein Generationsthema. Die Generation hat das vielleicht einen Nebenerwerb gemacht und die nächste, was dann kommt, sagt, na, ich mache das nebenbei nicht mehr, 7 Tage im Stall. Mag ich nicht. Ich habe Alternativen. Ich verdiene mehr Geld woanders. Ja.
Auch und das was ist passiert mit der Fläche dann? Die wird verpachtet? Oder? Die
Fläche wird verpachtet oder halt dann im Ausstiegsszenario noch als Ackerbaubetrieb betrieben, wobei man da hören die meisten auf, weil unter Strich
wenig Deckungsbeitrag
bleibt nichts über. Und jetzt sagen aber wieder, und das war schon jetzt dran, die letzten 2 Jahre, manche Betriebe eigentlich ohne Veredelung mit unseren Betriebsgrößen im Ackerbau ist ja keine Überlebenschance. Du musst es lassen, ja. Du musst es verpachten. Es geht nicht, ja. Also somit ist eh die einzige Schiene, sich hier in der Veredelung zu entwickeln, wenn ein Betrieb die Möglichkeit hat und wenn der Betriebsführer oder der, was übernimmt, das auch will. Und ich glaube, da muss man zukünftig nachdenken, wie man diese Betriebe auch unterstützen kann, weil die Investitionen sind hoch derzeit, die sind sehr hoch. Also in Rindermaststall, das kostet das Doppelte wie vor 10 Jahren mittlerweile. Und auch der Anspruch, dass der Betrieb einmal in Urlaub fahren kann. Ich meine, das muss er sehr selber organisieren. Aber ich glaube, das ist auch entscheidend, dass hier die Jungen auch eine positivere Einstellung wieder zur Landwirtschaft bekommen. Und eins muss uns auch klar sein, ein Bauer ist zukünftig auch Unternehmer. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Diesen Schritt muss man gehen, um hier erfolgreich zu sein. Ja.
Wie kann ich den Prozess begleiten? Jetzt agrarpolitisch, ihr als AG Rind, wir als Forschungsstelle, im Hintergrund steht immer Professionalisierung schon, oder? Ja. Förderung der guten Betriebe, Unterstützung, oder?
Ja.
Also, aber auch schon modern, zukunftsgerichteter Stall.
Genau.
Reden wir ein bisschen über die Zukunft vielleicht.
Ich glaube, dass man hier schon Modelle braucht, wir reden heute alle über KI und diese Themen. Ich glaube, man muss ja auch in der Forschung und der Entwicklung sich die Frage stellen, wo kann man hier auch den Bauern zukünftig unterstützen und entlasten in seiner täglichen Arbeit. Ja.
Die technische Innovation,
des Fütterungsroboter oder was auch immer. Ich glaube, man darf sich dieser Entwicklung nicht verschließen. Also ich kann jetzt nicht sagen, was wir die letzten 30 Jahre, weil wir mit der Schaufel eingefordert haben, machen wir das weiter. Ja. Ich glaube, das ist schon ein entscheidender Punkt. Man sagen können wir es eh, aber es wird uns überholen. Ja.
Ja.
Also wir brauchen hier schon entsprechende Und wir brauchen eine Professionalisierung und Optimierung auch im Fütterungsbereich. Also hier gibt es ja sehr viele Ansätze. Ja. Man wird sich auch dem Thema der CO2- und Klimadiskussion stellen müssen, was man hier beitragen kann als Landwirtschaft, um das zu reduzieren. Mhm. Aber wenn es jetzt nicht das primäre Thema ist und ich weiß, das Klima wird Europa allein nicht ändern, auch über diesen Themen muss man sich beschäftigen. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass wir hier schon immer wieder auch politisch einfordern, eine klare Fokussierung auf die Zukunftsbetriebe. Mhm. Das heißt, wir wollen in Polen, in anderen Ländern, das sind Betriebe, die sind jetzt von der Struktur her ähnlich wie unsere. Ja. Das sind jetzt keine früheren Kolchosen mit tausende Hektar und tausenden Rinderbestand. Ja. Also wir haben drüben bitte 300 Maststiere, 120 Kühe, also große Betriebe für uns, aber trotzdem, also nicht das, was man grundsätzlich erwartet hätte. Motivierte Betriebsführer, muss ich sagen, also da hat keiner gejammert, keiner negativ das gesehen, aber die haben eine Investförderung von 50%. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Mhm. Also ich glaube, da muss man schauen auch, was wollen wir in Zukunft, welche Betriebe wollen wir fördern und ein bisschen weg von der mit der Gießkanne, das wird uns eh nichts anderes überbleiben, sondern ich will eine Rindfleischproduktion haben in Österreich, da muss ich ja auch in der Investförderung etwas tun, weil, und das ist auch entscheidend, wir sitzen alle in einem Boot, ja. Auch der Milchbetrieb muss Interesse haben, dass es Rind und Most in Österreich gibt, weil sonst, einerseits, ich meine, die Kälber, wir werden nicht nur viel mehr Kälber exportieren können, also das hängt sehr stark zusammen, also das, glaube ich, muss uns auch klar sein, und da brauchen wir Antworten, ja.
Du hast jetzt die Kälber angesprochen, wie sehr haben wir einen Vorteil, dass wir sehr gut mastfähige Kälber in Österreich haben, im Vergleich zu Deutschland beispielsweise. Wie sehr fordert es uns aber jetzt zum Beispiel auch, dass die Mutterkuhbestände zurückgegangen sind?
Ich glaube, wir haben ja schon eine sehr gute Basis mit mastfähigen Kälbern, ja. Aber an die Milchbedarf, da wären es Fleck für, aber es ist noch immer in Summe gut mastfähig. Und wir haben auch, das wissen wir auch, wir haben ja genügend Kälber in Österreich, ja. Und gerade im Sinne der Nachhaltigkeit und des Tierschutzes kann ja nicht das Ziel sein, dass wir Kälber exportieren nach Spanien oder nach irgendwo hin auf der Welt und wir fahren unsere Produktion zurück. Ja. Hier hätten wir die regionale Wertschöpfung und die fängt beim Milchbauern an, über den Mester bis hin zum Schlachthof. Die Strukturen hätten wir und die sollten wir nicht gefährden. Ich glaube, das ist schon entscheidend. Darum brauchen wir auch die Rindermast hier in Österreich. Ja. Mhm. Also das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Ja. Und wir haben hier mastfähige Kälber, die mit zur Genüge haben. Die Mutterkuhhaltung, das stimmt, die ist stark rückläufig die letzten Jahre gewesen, ist wahrscheinlich auch einerseits ein strukturelles Problem, weil wir halt sehr klein strukturierte Betriebe haben und die Wirtschaftlichkeit in der Mutterkuhhaltung ja schwierig ist. Ja. Die war vielleicht die letzten ein, zwei Jahre wieder gut, aber um hier davon leben zu können, brauchst du auch große Bestände. Mhm. Das ist leider so, das kann man, das ist eine europäische Entwicklung und die kann man auch nicht aufhalten. Ja. Das muss man auch sagen. Und da haben wir das Problem noch derzeit. Ja. Wahrscheinlich muss man da auch über größere Kooperationen nachdenken oder was auch immer. Ja. Also das, glaube ich, sollte man auch hier auch. Wir werden die Mutterkuhhaltung, wir brauchen sie, vor allem in extensiven Grünlandregionen gibt es nichts anderes. Mhm. Also dort
hast ja, Ochsenmästen, wie schaut es mit der Ochsenmast aus? Kalbinnenmast gezielte?
Ochsenmast, eine interessante Alternative. Hat sich die letzten Jahre eigentlich sehr gut entwickelt. Muss man sagen, hier sind noch, haben wir steigende Zahlen gehabt.
9000 Stück plus seit 2015 habe ich gelesen.
Ja, hier gibt es auch interessante Projekte mit dem Lebensmitteleinzelhandel. Also gerade jetzt, wo wir noch Ware suchen, Almo fair zum Tier. Oder auch in anderen, mit anderen Handelspartnern, also der Tann, Alpenochs und diverse. Also da gibt es Marktchancen. Das ist ein Produkt, das auch ein sehr positives Image bei den Konsumenten hat. Ja. Mhm. Mit einem Almochs oder mit einem Weideochs, mit einem Ochsen fangen die Leute was an. Und da sehe ich auch ein bisschen die Differenzierung in der Produktion. Wir haben in den intensiven Regionen ist die Stiermost, ja. Da wirst du nichts anderes, da ist nichts konkurrenzfähig. In den mittleren Regionen, wo ist Acker und Grünland,
ist die Kalbin da.
Ist die Kalbin perfekt. Und dann weiterhin ist dann der Ochs mit einer intensiveren Endmost, mit einer Almperiode auch genau das richtige Produkt, das wir hier haben. Ja. Und dazwischen nur das Jungrind aus der Mutterkuhhaltung, das wir auch, wo wir auch hier sehr gute Märkte haben. Also da haben wir schon noch Marktchancen.
Auch im Biobereich gibt es
Marktchancen. Auch im Biobereich Ochsen, Kalbe nennen. Also dort suchen wir Betriebe, dort brauchen wir Betriebe.
Und auch Kälber, die dann in der Bioschiene bleiben, oder?
Genau, da würden wir eigentlich eine gezielte Fresserproduktion brauchen, weil die Mutterkuhhaltung so stark zurückgegangen ist. Ja, früher haben wir die erste Mutterkuhhaltung gekriegt, heute wenig. Und unter Einstellung im Export natürlich auch sehr, sehr hohe Erlöse hat. Ich meine, das muss man auch sagen, Richtung Italien, die sind nur wettbewerbsfähiger wie wir in der Mast. Das ist auch so, ja. Also das spielt da auch mit hinein. Ja.
Wenn der Werner in die Zukunft schaut, Rindfleischmärkte der Zukunft für Österreich?
Rindfleischmärkte der Zukunft für Österreich, eine spannende Frage. Ja. Wenn ich Glaskugel hätte, dann wisst ihr das. Nein, also ich sehe hier große Chancen, auch für die Bauern, die in der Produktion bleiben. Warum? Weil die Produktion von Haus aus rückläufig sein wird, weil die Betriebe, was aufhören, wesentlich mehr sind, wie die, was anfangen.
Das sowohl in Österreich als auch in Europa.
Das ist in ganz Europa so, ja. Der Rindfleischkonsum wird marginal weniger werden, das glaube ich schon, aber wir sind auf einem Niveau von 1 Kilo, also es wird, Rindfleisch ist ja grundsätzlich in beim Konsumenten. Und Steakkultur und auch die Jungen. Ich bin immer wieder verblüfft, wie sie die bei Steaks auskennen. Und auch die Ernährung Richtung Protein. Also das eigentlich, es spricht auch sehr vieles fürs Rindfleisch. Also auch wenn es hochpreisig ist. Und da sehe ich sehr wohl Chancen für unsere Betriebe hier. Gerade in Österreich in dieser, und da liegt in der Marktsegmentierung auch immer eine Chance, ja. Das Entscheidende ist es aber trotzdem, dass wir auch den Großhandel, sprich die Hotel- und Gastronomie hier mit einbinden. Die werden wir brauchen hier mittelfristig, damit wir auch, wir haben dort schon sehr gute Projekte gemacht. In Niederösterreich hier mit einem Großhändler, der hat beim Schwein 100% Österreich umgestellt, auch beim Rind sehr viel Österreich. Also es gibt hier wirklich gute Projekte auch mit den Großhändlern. Die sagen halt natürlich, du, sie machen nicht neues Österreich, ja. Die Gastronomie muss kaufen. Der bietet das an, was die kaufen. Und wenn die billig kaufen, muss ich eine billige Schiene anbieten. Also, die will ich jetzt per se nicht verurteilen, ja. Aber ich glaube, hier brauchen wir einen Prozess, wo wir alle Beteiligte entlang dieser Kette in einem Boot sitzen, und diesen Prozess am Ende des Tages, hier eine transparente Kennzeichnung herauskommt. Und das brauchen wir am Ende. Das, an dem wird kein Weg vorbeiführen. Da bin ich überzeugt davon, gerade in Österreich. Und wann der Konsument ist Freiheit, der kann ja entscheiden. Und es gibt Steakhäuser in Wien oder woanders, steht's eh drauf, ne? Da kann ich mich entscheiden, nehme ich österreichisches oder nehme ich argentinisches oder brasilianisches. Wobei Brasilien steht relativ nie oben, weil Brasilien hat wirklich anscheinend nur einen negativen Ruf.
Okay.
Also in Summe zusammengefasst, ich sehe sehr viele Chancen nur in der Rindfleischproduktion auch in Zukunft. Die Betriebe werden aber hier professioneller werden, größer werden. Und dann wird das auch funktionieren. Ja, also und wir haben hier Top-Qualitäten. Also wenn wir uns international vergleichen können, brauchen wir uns mit unserer Rindfleischkultur und Qualität nicht verstecken. Also ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft.
Wenn der Werner Habermann einen Betrieb hätte im Grünlandgebiet mit ungefähr 50 Hektar und er würde Rindermast machen, was würde er dort mästen und wie würde er mästen und wie würde er seinen Stall bauen, wenn er ihn umbaut oder neu baut?
Also wenn ich jetzt sage, ich habe genügend Weideflächen zur Verfügung im Grünland, würde ich natürlich einen Tierwohlstall bauen. Mhm. Also da würde ich nicht auf Vollspalten investieren, weil das ist in den intensiven Regionen, aber in den Regionen, also nur hier Richtung Tierwohl zu bauen. Ich würde hier auch dementsprechend in der Ochsenproduktion, das war für mich diese Alternative, auch hier Weide vorsehen, damit man bei gewissen Projekten mitmachen kann, weil die Weide trotzdem sehr ein positives Image bei Konsumenten hat. Das war ein bisschen so die Vision, die ich hier hätte. Ja.
Und jetzt wechseln wir in die Ackerbauregion. Was wird der Werner dort bauen und wie würde er sich ausrichten? Er hätte ungefähr 80 Hektar zur Verfügung.
Spannende Frage, ja.
Er muss eine Fruchtfolge fahren am Betrieb. Er kann nicht nur Mais anbauen.
Das ist Vergangenheit, der reine Maisbaum. Also ich würde hier natürlich in die Jungstiermast gehen. Gibt es keine wirtschaftliche Alternative. Ich würde hier vom Kalb wegmästen, weil ich die Wertschöpfung schon noch beim Kalb bis zum hin zum Fresser verdienen kann.
Damit, die Kälber würdest du über die AG Rind beziehen?
Die Kälber würde ich über die AG Rind und verkaufen, natürlich über die AG Rind. Die Frage stellt sich ja nicht. spannend wird es.
Stall, wie schaut der Stall aus?
Genau,
das Stroh hast du vielleicht selber. Und du schätzt deinen Dünger sehr, den du selber produzierst.
Wenn ich komplett neu einsteige und ich hätte noch kein System, dann würde ich derzeit einmal, wenn ich das Stroh selber habe, auch einen Tierwohlstall bauen, um für die nächsten Jahre Sicherheit zu haben, dass es dieses System hält. Wenn sich heute ein Betrieb entscheidet, einen Vorspaltenboden zu bauen, auch das ist ja arbeitswirtschaftlich und ein Dings, ist das ja noch immer das optimale System, wenn man das so denkt, würde ich aber immer die Möglichkeit schaffen, den frei hinzustellen und links und rechts schon Öffnungen zu machen.
Auslauf.
Einen Auslauf oder dass ich ihn jederzeit machen kann, wenn ich muss, oder draußen mit Stroh und Streu zu arbeiten. Ja, also das würde ich würde keinen Stall hinbauen, wo ich nicht einmal die Möglichkeit habe. Ja, dann wird es schwierig, ja? Weil wir nicht wissen, was in 10 Jahren ist. Also ich traue mir es nicht sagen. Und da kann irgendein politisch, wenn einfach, wir machen ein Vollspaltenverbot, dann haben wir vielleicht noch lange Übergangszeiten, aber ja, irgendwann ist die auch aus. Ja, wir haben gesehen, wie schnell Übergangszeiten aussehen können.
Mhm. Wenn ich es zusammenfasse, schon mutig in die Zukunft, oder? Auch im Rindfleischbereich. Unseren Podcast hören viele Junge. Du würdest nicht abraten, aber du würdest sagen, informiert euch gut, bildet euch gut aus. Arbeitet mit den richtigen Leitzaumern, seid offen für Neues?
Ich würde nicht abraten davon, wenn ich hier in der Veredelung etwas tun will, weil ich glaube, dass Zukunft hat und ich bin überzeugt, dass Rindfleisch ja ein geiles Produkt ist, das ich hier auch bei den Kunden, da ist jeder sehr mit der Differenzierung und der Geschichte, die wir dazu haben.
Wir sind
und
nahe am Wein, oder?
Ja, genau, nahe. Hat uns noch ein bisschen was voraus in der Preispositionierung. Aber du kannst mit einem Rindfleisch eine gute Geschichte machen. Und ich glaube, dass auch, da kannst du die Konsumenten schon noch begeistern. Aber auch für die Jungen, die was halt übernehmen, sie müssen sich einen Plan machen, wohin sie wollen am Ende des Tages. Und sie müssen es professionell machen. Ja. Also zu glauben, ich mache irgendwie was und dann schauen wir mal und produziere irgendwas am Markt vorbei, das kann sich heute niemand leisten und das würde ich auch niemandem empfehlen. Also wir müssen hier, wenn ihr etwas macht, den Markt beobachten und sagen, ich produziere für den Markt, was gefragt ist. Und man muss ja auch reagieren können, wenn in 10 Jahren was anderes gefragt ist, dann muss ich meine Produktion halt so ausrichten, dass ich halt dann, vielleicht ist dann statt der Kolbe in der Ochs mehr gefragt oder was auch immer. Mhm. Diese Flexibilität, die braucht man ja.
Und auf diesem Weg wird die AG Rind die Jungen auch begleiten, oder?
Gerne. Wir machen sogar jetzt ein Format in Niederösterreich einmal, wo wir junge Hofnachfolger zusammenholen, einladen, hier in einen Diskussionsprozess mit ihnen gehen. Was brauchen sie von uns? Wie können wir sie unterstützen? Was sind ihre Anforderungen, auch zukünftig umzuinvestieren? Was für Rahmenbedingungen brauchen sie? Also das werden wir jetzt als Piloten hier starten. Und auch die Jungen sind die Zukunft, das ist so.
Ja. Das sind sehr gute Schlussworte. Danke für eure Arbeit und auch für die Möglichkeit zu dem Podcastgespräch. Alles Gute weiterhin.
Vielen Dank.
Bei Ihnen zu Hause. Danke fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen. Es gibt sehr viele interessante Folgen und es kommen weitere jede Woche dazu. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Dankeschön. Raumwerk Doppenstein.